Einen ganz wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Johannes Baumann, vielen herzlichen Dank, Jan, für dein Intro und für das herzliche Willkommen, was ihr mir hier schon bereitet habt. Diese Gemeinde ist mir nicht unbekannt. Ich bin über viele, viele Jahre hier mit euch, der FCG in Bielefeld, freundschaftlich verbunden. Ich muss mittlerweile sagen, es sind Jahrzehnte sogar, wo wir hier schon gemeinsam Sachen, Abenteuer mit dem Heiligen Geist erlebt haben. Nico und Miriam sind gute Freunde von meiner Frau Esther und mir, aus der Zeit noch, als wir bei uns in der Gemeinde, wo wir dazugehören, im christlichen Zentrum in Bielefeld, auch noch Jugendleiter gewesen sind. Da waren Nico und Miriam auch hier in der FCG Jugendleiter, bevor dann der Josua kam und jetzt dann der Stefan übernommen hat und so weiter. Und auch Stefan und Sari sind gute Freunde von uns, auch da viele Dinge schon gemeinsam erlebt, aber auch nicht nur das, das sind auch der Jan Illing, ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, als wir noch gemeinsam im Hauskreis waren, ich habe überlegt, wie lange kenne ich denn den Jan eigentlich schon, dann sind etliche von euch bei einer Wochenendbibelschule von uns mit dabei, der Andreas Pedde zum Beispiel, schön dich zu sehen, dann waren im ersten Gottesdienst heute Morgen auch Peter und Natalia Wolf da und noch viele, viele andere, die Daus natürlich auch und es ist so schön, freundschaftlich verbunden zu sein, wirklich freundschaftlich mit der Gemeinde hier und euch und euren Weg auch zu sehen, den ihr treu geht über so viele Jahre jetzt schon. Und ich will sehen, dass der Heilige Geist euch gebraucht, um Erweckung in dieser Stadt und im ganzen Landkreis Ostwestfalen-Lippe weiter voranzutragen. Und ich glaube, dass euch das nicht so sehr bewusst ist im Moment, aber ihr seid von Gott dazu berufen und gesetzt, Erweckung hier in diese Stadt reinzubringen. Und ich möchte gerne heute auch mit meiner Botschaft heute Morgen mit dazu beitragen, dass euer Glaube gestärkt wird, dass eure Herzen aufgebaut werden, dass ihr neu ausgerichtet werdet auf Gottes Auftrag, den er für euch hat und dass ihr euch von den vielen Problemen und Schwierigkeiten, die euch im Moment gerade vielleicht auch betreffen oder die euch persönlich auch betreffen oder euch als Gemeinde auch gar nicht irritieren lasst und dass ihr euch nicht Furcht machen lasst von irgendetwas, sondern dass ihr treu eurem Auftrag folgt, dass ihr dient dem Herrn, der euch berufen hat. Und dazu möchte ich euch heute Morgen ermutigen, herausfordern und stärken mit dieser Botschaft. Ja, Johannes Baumann ist mein Name. Ich vergesse immer wieder, mich richtig vorzustellen. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Esther. Wir haben zusammen zwei Kinder. Wir leiten hier in der Stadt die Jugendmissionsgemeinschaft, JMG. Gar nicht weit von hier. Wirklich nur ein paar hundert Meter haben wir ein Gemeinschaftshaus, wo wir wohnen. Ich konnte heute Morgen zu Fuß hierher kommen. Etliche Mitarbeiter wohnen dort zusammen mit uns, seit vielen Jahren jetzt auch schon. Wir haben morgendliche Gebetszeiten für Erweckung in Bielefeld. Wir beten dafür, dass von Bielefeld aus das Evangelium in die Nationen geht. Dafür arbeiten wir. Wir haben zwei Standbeine. Das eine ist, wir wollen Erweckung in unserer Stadt sehen. 350.000 Menschen, die nicht wissen, wo rechts und links ist, die freimachende, rettende Kraft des Evangeliums, des Namens Jesus, des Kreuzes noch nicht erlebt haben. Wir wollen, dass es rausgeht in unsere Stadt. Dafür beten wir, dafür arbeiten wir, dafür stehen wir. Und wir wollen gemeinsam mit allen denen, die Jesus schon nachfolgen, nicht nur unsere eigene Stadt segnen, sondern das Evangelium in die Nationen bringen. So, das ist mein Herzschlag. Da merkt ihr schon, das ist die Jugendmissionsgemeinschaft. Passt gut zu euch. Also, ich möchte euch gerne mit hineinnehmen, heute Morgen, in eine Botschaft, die mir auf dem Herzen liegt für euch. Und diese Botschaft heißt Siegreicher Glaube. Ihr könnt es sehen oben am Beamer. Und ein ganz herzliches Willkommen auch an alle, die im Livestream dabei sind. Euch habe ich noch gar nicht begrüßt, aber ich finde es toll, dass etliche von euch zu Hause mit uns hier zusammen feiern und sich ebenfalls auch stärken lassen durch Gottes Wort heute Morgen. Nehmt das einfach mit rein in eure Familien und in eure Häuser und seid einfach auch dort. Fühlt euch mit hineingenommen. Es ist eine biblische Gemeinde, das habe ich bestätigt bekommen von Nico. Der hat mir gesagt, ihr steht auf dem Fundament des Wortes Gottes. Es ist eine biblische Gemeinde. Amen? Amen? Okay, gut. Dann möchte ich gerne einfach mal ein kleines Bibelquiz mit euch machen, hier zu Beginn, um zu checken, ob das auch den Fakten entspricht. Also, wer von euch kennt Shamua, den Sohn von Sakur aus dem Stamm Ruben? Ups. Wer kennt Schafat, den Sohn Hori vom Stamm Simeon? Nee, auch nicht? Okay, bisschen leichter jetzt vielleicht. Nachbi, der Sohn von Wofsis aus dem Stamm Naphtali. Nicht bekannt. Der hier gefällt mir besonders gut. Gadi, der Sohn Susis aus dem Stamm Josef. Es gibt noch andere, die ich euch gerne mit reingeben will hier. Namen, die euch eigentlich bekannt sein sollten, denn es sind tatsächlich sehr bekannte Persönlichkeiten in der Bibel. Geuel, Jigal, Setur, Amiel, Gadiel, Gadi, Palti, Rufus. Nicht bekannt. Oder? Weiß jemand Bescheid? Na? Andere Frage. Jetzt wird's leicht. Wer kennt Josua, den Sohn Nuns? Ja, den Mitarbeiter von Mose, dem Führer des Volkes Israel hinein ins verheißene Land. Wer kennt Kaleb? Josua und Kaleb. Ja, die Jericho-Bezwinger, die Glaubenshelden, die Mauerzermalmer. Bekannte Namen, ja? Josua und Kaleb, wir wissen Bescheid. Die anderen, die ich euch gerade vorgelesen habe, Shamua, Shafat, Nachbi und so weiter, sind alles, die sind mit Josua und Kaleb hineingegangen in das verheißene Land. Das waren die anderen 10 Kundschafter. Insgesamt waren es 12 Kundschafter, die ausgesandt worden waren, um das verheißene Land zu erkunden. Das von Gott verheißene Land auszukundschaften. Und ihre Namen sind unbekannt. Keiner spricht über sie. Es gibt nichts, wo man sagen könnte, diese Männer, die haben uns ein Beispiel gegeben, dem wir nacheifern sollten. Gar nicht. Ganz im Gegenteil zu Josua und Kaleb, wo wir sagen, ja, diese Leute, an ihnen können wir uns ein Beispiel nehmen. Und wir sehen an dieser Auflistung von Namen schon alleine, was für ein gewaltiger Unterschied Glaube macht. Glaube strahlt hinein in die Ewigkeit. Glaube prägt dein Leben in alle Ewigkeit. Nicht nur im Hier und Jetzt, sondern über alle Generationen hinweg, bis in alle Ewigkeit. Der Glaube, den du hast, der Glaube, der siegreiche Glaube, den du in deinem Leben trägst, der sich fest in deinem Herzen verankert und der wächst in deinem Leben, dieser Glaube, der wird zum Segen nicht alleine für dich, sondern für alle deine Nachkommen und die, die nach dir kommen und die, die nach dir kommen. Und im Himmel ebenfalls. In der Bibel steht in 2. Korinther Kapitel 6, als die Unbekannten und doch bekannt. Wir sind vielleicht nicht bekannt, wir sind vielleicht nicht die Helden hier auf der Erde, aber im Himmel macht der Glaube einen gewaltigen Unterschied und strahlt hinein in die Ewigkeit. Diese 10 Männer sind mit Josua und Kaleb hineingegangen in das verheißene Land und kamen zurück und haben eine Herzenshaltung von Unglauben mitgebracht. Sie standen vor dem Volk und haben gesagt, lass uns auf keinen Fall nach Israel reingehen. Auf keinen Fall. Wir sollten nicht hineingehen in dieses Land, auch wenn Gott uns das verheißen hat. Verheißung hin oder her. Da sind Riesen in dem Land. Da sind Leute wie Goliath. Die werden uns, in ihren Augen waren wir wie Heuschrecken. Da sind befestigte Städte, Festungen des Feindes mit dicken Mauern, unüberwindbar für uns. Keine Chance. Jericho. Eine gewaltige Festung. Keine Chance, da reinzukommen. Lasst uns die ganze Sache abblasen. Wir finden irgendwo anders was Gutes, wo wir uns niederlassen können. Wenn alles nichts hilft, gehen wir zurück nach Ägypten. Ich denke, der Pharao verzeiht uns. Überhaupt nicht. Das war. Mit dieser Haltung sind diese 10 Männer aus dem verheißenen Land herausgekommen. Ganz anders Josua und Kaleb. Die hatten genau dasselbe gesehen. Die standen vor denselben Schwierigkeiten. Die haben dieselben Herausforderungen gehabt wie diese anderen 10 Männer. Die haben die Riesen auch gesehen. Die haben Jericho auch gesehen, die fetten Mauern. Ihre Haltung dazu war eine ganz andere. Gott hat uns dieses Land verheißen. Es ist sein Wort, es ist seine Verheißung. Und diese Riesen, von denen ihr da sprecht, wir werden sie fressen wie Brot, steht dort. Ich meine, das ist, martialische Sprache, aber genauso haben sie sich gefühlt. Was soll diese Unbeschnittenen da drüben? Ja, also, die haben doch keine Chance gegen unseren Gott. Und diese Mauern, diese dicken Festungsmauern, keine Ahnung, wie Gott das lösen wird, aber er hat uns verheißen, es wird passieren. Und dann hat Josua ja die Lösung bekommen. 7-mal rumziehen und dann bam. Das ist Glauben, das ist siegreicher Glaube. Und ich möchte euch heute Morgen damit hineinnehmen, dass euer Glaube, dass unser Glaube, unser gemeinsamer Glaube wächst und dass wir hineintreten in eine neue Phase auch unseres und eures Glaubenslebens, wo ihr nicht nur im Glauben steht und Glauben für eure eigene Rettung habt, sondern im Glauben überwindet, und zwar jedes Problem und jede Furcht in eurem Leben. Okay? Der erste Schlüsselvers, ich möchte euch nicht einfach nur ermutigen und euch sagen, schaut euch Josua und Kaleb an, was das für Helden sind, und macht's wie sie, sondern ich möchte euch tatsächlich sehr praktisches Handwerkszeug geben, Werkzeuge, Waffen an die Hand geben, mit denen ihr diesen siegreichen Überwinderglauben in eurem Leben empfangen und etablieren könnt. Wisst ihr, Glaube ist dazu angelegt, in deinem und meinem Leben zu wachsen. Ihr sollt wachsen im Glauben. Nicht nur dort, wo ihr jetzt steht und den Glauben, den ihr jetzt schon habt. Gott will, dass euer Glaube wächst, da kommen wir gleich zu. Der erste Schlüssel, den ich euch geben möchte, ist tatsächlich sehr weihnachtlich. Mögt ihr Weihnachten? Ja, ich auch. Ich bin ein richtiger Weihnachtsfan. Ich liebe Tannenbäume aufzustellen und zu schmücken. Die ganze Adventszeit, ich liebe das. Den Duft von Spekulatius und Marzipankartoffeln, wer mag die? Gibt es hier Leute, die Marzipan? Oh, ich liebe das. Das Schönste allerdings ist, wenn Mandarinen oder Clementinen geschält werden im Raum. Oh, du kommst da rein und es fühlt sich sofort an wie Weihnachten. Wir haben jetzt im Moment gerade auch bei uns in der Gemeinschaft sehr, sehr viel zu tun, sehr viel administrative Arbeit, die zu erledigen ist. Und jeden Morgen kommen unsere Mitarbeiter zusammen und wir sitzen dann im großen Großraumbüro zusammen und arbeiten gemeinsam an den Projekten. Und ich komme dann da morgens manchmal rein und irgendjemand hat eine Mandarine geschält und ich fühle mich sofort total weihnachtlich. Denk so, oh, die Bescherung kann losgehen, weil der ganze Raum ist erfüllt mit diesem Duft. Und das ist natürlich Kultur, das ist, ja, von klein auf haben wir das mitbekommen und es ist wunderschön. Und Lukas Kapitel 2 zum Beispiel, ja, es begab sich aber, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt werde, und diese Schätzung war die allererste, begab sich, als Quirinius Statthalter in Syrien war und so weiter. Wer kennt das nicht auswendig? Ja, das ist ganz tief in unserer Kultur drin. Und ich möchte euch gerne Lukas Kapitel 1, Vers 38 mit als Schlüssel hineingeben. Das ist auch die Geschichte, wo der verheißene Retter Maria verheißen wird, wo Jesus angekündigt wird, der Maria, dass sie schwanger werden wird. Und Gabriel kommt zu ihr und sagt ihr, du wirst schwanger werden. Und ihre Reaktion ist genau richtig. Sie sagt, was zum Kuckuck, also wie soll das gehen? Wie soll das vonstatten gehen? Ich bin nicht verheiratet, ich kann kein Kind kriegen. Ihre erste Reaktion darauf ist genau richtig. Und sie sagt dann, wie soll das geschehen? Und dann kommt das Wort Gottes zu ihr, durch den Engel Gabriel, dass Gott zu ihr sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst einen Sohn gebären und du wirst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und ihre Reaktion auf das Wort Gottes ist diese, mir, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wow, was für ein Statement, was für ein krasses, starkes Statement. Ich finde das toll, dass das Evangelium von Lukas so beginnt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich habe mir oft die Frage gestellt, was wohl geschehen wäre, wenn Maria so reagiert hätte wie ihr Verwandter, der Zacharias im Tempel, als ihm nämlich auch verheißen wird, dass seine Frau schwanger werden wird und dass Johannes der Täufer geboren werden würde. Da hat er dann ja gesagt, auf keinen Fall, das ist überhaupt nicht möglich. Obwohl Gott selber zu ihm redet. Er war im Prinzip, der Zacharias war im Prinzip genauso wie einer von diesen Männern, die in das verheißene Land gegangen ist, so wie Shamua, der das Problem vor sich gesehen hat und gesagt hat, nee, keine Chance. Und Maria aber hat es gemacht wie Josua und Kaleb. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie hat sich zu Gottes Wort gestellt und hat gesagt, das Wort Gottes, ich setze mein Vertrauen in das Wort Gottes. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Für so viele von uns ist es eine Herausforderung, das, was das Wort Gottes uns so klar sagt, auch tatsächlich anzunehmen. Wir lesen das dann, wir hören das dann Und in der Bibel steht so eine tragische Stelle, so ein Vers, dort steht: Und als sie es hörten, verbanden sie es nicht mit Glauben in ihrem Herzen und wurden nicht gerettet. Hast du schon mal gelesen? Das ist ein tragischer Vers. Das Wort Gottes ging raus, aber als sie es hörten, glaubten sie nicht. Und also konnte es keine Frucht tragen in ihrem Leben. Es konnte nicht zur Rettung führen. Das Wort Gottes zu hören reicht nicht. Die Verheißungen Gottes zu lesen, das reicht nicht. Wir müssen es ergreifen und es muss in unserem Leben wirksam werden. Und das ist so der erste Schlüssel, den ich euch geben will. Die Voraussetzung für einen siegreichen Glauben ist uneingeschränktes Vertrauen in Gottes Wort. Und das Wort Gottes steht massiv unter Beschuss, auch in unserer Zeit. Es gibt so viele, die zweifeln an der Kraft des Wortes Gottes, an der Inspiration der Bibel, dass der Heilige Geist dieses Wort inspiriert und ewiges Wort Gottes ist, dass das real ist. Ich weiß nicht, ob das auch euch betrifft, aber ich bin oft in vielen verschiedenen Gemeinden unterwegs und es gibt mittlerweile so viele Leute, die kein Vertrauen haben in das, dass das Gottes Wort ist und dass dieses Wort Kraft hat, unser Leben zu verändern und zu erneuern und unseren Glauben zu stärken und uns siegreichen Glauben zu geben. Und ich entdecke immer mehr Menschen, die wie Shamua sind oder wie Gadi oder wie Nachbi oder wie Schafat und so weiter. Und so wenige, die wie Josua und Kaleb sich uneingeschränkt auf Gottes Wort verlassen. Und ich möchte euch, alle Freunde hier in der FCG, heute an diesem wunderschönen zweiten Advent, ich möchte euch herausfordern, aber auch ermutigen, dass ihr wie Maria seid und sagt: Mir geschehe, wie du gesagt hast, Gott. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Versorge mich mit allem, was ich brauche. In der Bibel steht auch dieses Wort, dass der Glaube durch das Hören des Wortes Gottes kommt. Wir haben im Moment ja unsere Wochenendbibelschule. Ich habe kurz erwähnt, wo einige von euch immer mal wieder mit dabei sind. Und ein Schwerpunkt, den wir in unserer Wochenendbibelschule legen, es geht ganz viel um die Gaben und die Kraft des Heiligen Geistes. Oberthema ist apostolische Leidenschaft. Wir wollen Menschen hervorbringen, die das Evangelium in ihre eigene Stadt und in ihre Nationen und weltweit bringen, wollen apostolische Leidenschaft zu wecken, Lebensstil von Erweckung. Und ein Schwerpunkt, den wir setzen, ist die Bibel, das Wort Gottes, innerhalb von 8 Monaten einmal komplett durchzulesen. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Und ich habe jetzt beim zweiten Durchgang unserer Wochenendbibelschule schon die Leute darauf vorbereitet, dass wir nicht dabei stehen bleiben wollen. Wir haben jetzt eine Challenge gehabt für das letzte Mal, wo ich gesagt habe: Macht's mal so, dass ihr ganze Kapitel aus der Bibel auswendig lernt. Psalm 145, Johannes Kapitel 17 und Epheser Kapitel 1. Komplett auswendig lernen, bitte. So eine gewaltige Herausforderung und alle so: Hilfe! Erstmal ist es eine Herausforderung, es muss natürlich auch ergriffen werden, aber tatsächlich, ich kenne Leute aus meinem persönlichen Umfeld, die dabei sind, die Bibel komplett auswendig zu lernen. Und ich denke so: What? Da sind Leute mit Leidenschaft am Werk. Und ja, es ist möglich. Es gibt viele Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind, die gesagt haben: Das Wort Gottes ist mir so wertvoll, so wichtig. Ich will das nicht nur lesen und hören und in meinen Alltag mit hineinnehmen. Ich will das auswendig wissen. Ich will nachts aufstehen können und dann kannst du mir sagen: Rezitiere 1. Mose und ich fange an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und so weiter und so weiter. Und dann kann man loslegen. Das nur so am Rande, das ist nicht Thema heute Morgen, aber uneingeschränktes Vertrauen in Gottes Wort, das Wort Gottes regieren zu lassen in unseren Herzen und nichts anderes. Und das wird dazu führen, wenn wir das Wort Gottes in unserem Herzen regieren lassen und wenn wir uneingeschränktes Vertrauen in Gottes Wort haben, das wird dazu führen, dass wir zu den Menschen werden, die Gott in uns gesehen hat, als er uns geschaffen hat. Und dazu möchte ich euch herausfordern. Der zweite Schlüssel, den ich euch geben will, ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 6. Denn tatsächlich ist es so, dass unser Glaube unter Angriff steht. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Der Kampf, den wir in der Nachfolge erleben, den du als Kind Gottes erlebst. Dieser Kampf, es ist ein geistlicher Kampf, er ist real, er findet statt, auch jetzt in diesem Moment. Dein Herz und deine Gedanken stehen unter Angriffen. Dem Feind ist daran gelegen, dich abzuziehen von Gottes Wort, dich abzuziehen vom Glauben, dir die Liebe in deinem Herzen erkalten zu lassen, die Ungerechtigkeit in deinem Leben überhand nehmen zu lassen. Der Feind attackiert dich im Unsichtbaren. Es findet statt in deinen Gedanken. Es findet statt in deinem Herzen. Dass Furcht von deinem Herzen Besitz ergreift. Und viele von euch, ihr erlebt das ja auch tatsächlich ganz real im Moment, auch jetzt während der Krise, in der wir sind. Das ist nicht das Thema heute Morgen. Jan Illinger hat es schon gesagt, wir kommen hier nicht zusammen, um über diese Krise zu sprechen und über diese Corona-Maßnahmen und so weiter. Aber tatsächlich, was jeder von euch erlebt oder was ich persönlich ja auch erlebe, ist, dass Furcht in die Herzen von so vielen Nachfolgern von Jesus hineingekommen ist. Furcht. Furcht, dass irgendetwas Schlimmes passieren könnte oder dass irgendjemand eine schlimme Idee gehabt hat oder was auch immer. Furcht. Und Furcht zerstört das Vertrauen in Gottes Wort. In der Bibel ist es sogar so klar, dass gesagt wird, Furcht ist nicht in der Liebe. Liebe und Furcht, das schließt sich gegenseitig aus. Und wenn du als Nachfolger von Jesus in der Liebe stehst, dann, und Furcht dein Herz ergriffen hat, dann musst du neu das Wort Gottes als Waffe, als scharfes Schwert nehmen und Furcht aus deinem Leben vertreiben. Ich weiß, das ist ein hartes Wort, ja, aber da sind wir alle von ja betroffen. Es geht ja an keinem von uns vorbei, niemand kann sich davor verschließen. Es umgibt uns Tag für Tag, überall, wo wir hingehen, alle Nachrichten, die wir lesen und so weiter und so weiter. Oder wenn wir irgendwie Nachrichten gucken, gibt es noch Leute, die Tagesschau hier schauen. Ich habe irgendwann komplett damit aufgehört, weil es einfach nur gruselig ist. Aber natürlich, ich will mich auch informieren und wissen, was so läuft. Und dann begegnet einem das Tag und Tag. Und jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich so, und sofort, es kommt in meine Gedanken rein und alle diese Probleme und diese Schwierigkeiten, die da sind und die Furcht, die ausgelöst wird, es kommt in meine Gedanken rein und ich merke, wie es mich runterzieht. Und diese Angriffe des Feindes finden in unseren Gedanken statt. Es hat nicht nur mit der Pandemie zu tun, nicht nur mit der Corona-Krise. Das sind auch zum Beispiel, wenn du schlecht denkst über deine Mitmenschen, wenn du schlecht denkst über Geschwister in der Gemeinde, oder über Freunde aus der Gemeinde, wegen unterschiedlichen Haltungen zu dem Thema. Und du denkst schlecht über sie. Wie können die nur? Und so weiter. Wie können die nur? Diese schlechten Gedanken, das Denken, ja, diese schlechten Gedanken, diese Angriffe des Feindes, diese Anklage, dieser Zweifel, diese Furcht, die führt dann am Ende dazu, dass du dich sogar schlecht fühlst. Dann hast du nicht nur schlechte Gedanken, dann fühlst du dich sogar schlecht. Und zu überwinden im Glauben, siegreich zu sein im Glauben. Das ist das, was Gott eigentlich will. Und dazu hat er uns Waffen gegeben. Werkzeuge, Waffen im Glaubenskampf. Die Waffen, die Gott uns an die Hand gegeben hat, sind, ihr wisst es, das Wort Gottes, scharfes, zweischneidiges Schwert und das Gebet, die Gemeinschaft mit Gott. Das Gebet und das Wort Gottes, das sind die scharfen Waffen, das sind die Werkzeuge, mit denen wir gegen die Angriffe des Feindes auf unseren Glauben kämpfen. Der Glaube, den Gott in uns hineingelegt hat. Und noch einmal, ich möchte dir ganz, ganz, ganz klar sagen, wenn Furcht dein Herz regiert, vor was auch immer, Furcht vor dem Virus oder Furcht vor der Impfung oder Furcht vor irgendwie diesen Dingen, vor diesen Maßnahmen, wenn Furcht dein Herz regiert, dann komm zurück zum Wort Gottes und lass dich neu vom Wort Gottes auf grüne Wiesen führen, zum frischen Wasser führen und dich stärken. Dein Glaube ist dazu angelegt, in deinem Leben zu überwinden und siegreich zu sein. Furcht ist nicht das, auf das wir uns stützen. Die Waffen, die wir haben, steht in 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern sie sind mächtig, im Dienst Gottes Festungen zu zerstören. Und wir werden aufgefordert, auch ebenfalls von Gottes Wort, von Gott selber, dass wir unser Denken, unseren Verstand, unsere Vernunft dem Gehorsam Christi unterstellen. Dass unser Denken von Christus regiert wird, dass der Friede Christi in unseren Herzen regiert. Ich möchte euch noch ein Geheimnis auch zu diesem Schlüssel verraten. Das steht ja in dem großen Zusammenhang von Epheser Kapitel 6 mit den geistlichen Waffen. Die Waffen im Glaubenskampf, die geistliche Waffenrüstung. Bekannt, ja? Der Helm des Heils, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Gürtel der Wahrheit und so weiter. Und dann steht dort, dass wir das Schild des Glaubens bekommen und dass wir vor allen Dingen das Schwert des Geistes ergreifen sollen, mit dem wir, und welches ist das Wort Gottes? Ergreift das Schild des Glaubens, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr abwehren könnt alle feurigen Angriffe des Feindes, alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Amen. Das steht in der Bibel. Das ist Epheser Kapitel 6. Die Epheser, die diesen Brief von dem Apostel Paulus bekamen damals, Ephesus war eine große Stadt im Römischen Reich, eine Garnisonsstadt. Sie hatten tausende von römischen Soldaten vor Ort in der Stadt und die waren tagtäglich im Stadtbild präsent. Als Paulus ihnen dann diesen Brief schrieb, wussten sie ganz genau, dieses Bild, was uns Paulus hier gibt, sie hatten sofort etwas vor Augen. Ein großes römisches Schild, hinter dem sich die Soldaten verstecken, der Schild des Glaubens, mit dem sie abwehren können alle feurigen Pfeile des Bösen. Voll gut. Und wir wissen, dass unser Glaube attackiert wird und der Feind attackiert unseren Glauben und schießt Pfeile da drauf. Und es gibt so viele auch, die Zweifel haben in ihrem Herzen, ob Gott die aktuellen Probleme, in denen sie sich befinden und die Krisen, in denen sie sich befinden, bewältigen kann. Und was passiert ist, der Feind, der schießt Pfeile auf deinen Glauben, um dich vom Weg abzubringen. Weil er weiß, wenn du im Glauben stehst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, sagt Jesus. Und es ist nichts unmöglich bei Gott. Und der Feind weiß, wenn du diesen Schild des Glaubens gebrauchst und beschützt und nimmst und dich damit schützt und die feurigen Pfeile des Bösen gar nichts dir anhaben können. Wenn du das hochhebst in deinem Leben, dann weiß er, hat er keine Chance. Und dennoch schießt er mit seinen Pfeilen da drauf. Und dein Glaube steht unter Attacken. Dann, und das finde ich so spannend, Epheser Kapitel 6, dass Paulus schreibt, und dann nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und dieses Schwert, von dem er dort spricht, das ist ein römisches Schwert gewesen, ein Gladius. Mein Sohn hat Latein und wir lernen im Moment auch lateinische Vokabeln und unter anderem haben sie auch Gladius schon gelernt, das Schwert. Das war das römische Kurzschwert, daher kommt auch das Wort Gladiator. Und dieses Schwert, das war nicht besonders lang, das war nur so lang ungefähr. Eher so etwas wie ein Dolch. Und jeder römische Soldat hat dieses Schwert, dieses Gladius gehabt. Und es war nicht geeignet für den Kampf gegen hochgewachsene Germanen, wie hier bei uns. Deswegen haben sie dann ja auch im Teutoburger Wald verloren gegen die Germanen. Weil die sind gekommen, große Typen, aggressiv, mit ihren Schwertern, die waren ungefähr so lang. Ja? Da konnte so ein kleiner Gladius nichts gegen ausrichten. So, die Römer haben anders gekämpft. Die hatten Speere, die hatten ihre Disziplin und vor allem ihren großen Schild, mit dem sie halt vorwärts marschiert sind. Aber wofür dieses Gladius, dieses Schwert gut war, Wenn die feurigen Pfeile des Bösen geflogen sind, die feurigen Pfeile der Feinde und die Speere und so weiter und alle in dem Schild drin steckten und das Schild so richtig runtergezogen haben, weil das waren schwere Eisenspitzen, die dann da drin steckten und natürlich auch diese langen Stangen von den Pfeilen und so weiter. Und die haben das Schild so richtig runtergezogen und dann konnten sie dann eben auch attackiert werden. In diesem Moment, wenn die Pfeile da drin steckten, in dem Schild des Glaubens, dann haben die römischen Legionäre ihr Schwert gezogen, ihr Gladius und haben damit die Pfeile und die Speere aus dem Schild rausgeschlagen. Dafür war das Schwert da, dass sie das Schild wieder hatten, dass es wieder benutzbar war, dass sie weiter voranschreiten konnten. Und dann finde ich das so fantastisch, dass Paulus sagt, und dann ergreift das Schwert Gottes, nehmt das Schwert Gottes, welches ist das Wort Gottes. Denn mit dem Wort Gottes kannst du selbst, nicht selbst, wenn dein Glaube attackiert wird, wenn deine Gedanken unter Anfechtung stehen, dann kannst du das Wort Gottes nehmen und darüber stellen und die feurigen Pfeile des Bösen aus deinem Glauben wieder rausschlagen. Dafür ist Gottes Wort gegeben. Das ist diese scharfe Waffe, die wir haben. Zweischneidig geschliffen. Ich möchte direkt zum dritten Schlüsselvers kommen. Das ist, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte, aus Matthäus Kapitel 13. Kurz danach in Matthäus Kapitel 17 lesen wir dann eine ähnliche Stelle, also hier geht es um das Himmelreich und dann steht dort auch in Matthäus Kapitel 17, dass der Glaube wie ein Senfkorn ist. Ich habe mich neulich mal damit beschäftigt, wie das ist mit dem Senfkorn und mit dem Baum, der dann aufwächst und du kannst ein Senfkorn zu jeder Jahreszeit, sogar im Winter, in den Boden pflanzen und es wird wachsen. Fand ich unheimlich faszinierend, fand ich stark. Innerhalb von 3 Monaten wächst ein Senfbaum. Zu 1 Meter Höhe. Unglaublich schnell. Und das ist nicht von ungefähr, dass der Heilige Geist so ein starkes Wort und so einen starken Vergleich für den Glauben in das Wort Gottes hineinlegt, weil Gott ermutigt uns damit und sagt, hey, zu jeder Zeit, auch egal, auch wenn Winter ist, auch wenn es dunkel ist, auch wenn es regnet oder wenn es trocken ist in deinem Leben, wenn du den Glauben dort hineinsäst, das dauert nicht lange, 3 Monate nur und zack, ist es der größte Baum von allen. Das ist die Kraft von siegreichem, überwindendem Glauben in deinem Leben. Die Jünger haben zu Jesus gesagt, Herr, mehre uns den Glauben. Und das ist tatsächlich möglich. Ihr seid ja alle, ihr steht ja auch im Glauben. Stimmt das? Ja? Natürlich. Ihr seid deswegen auch heute Morgen hierher gekommen und ihr gehört deswegen auch zum Leib Christi und hier zu dieser Gemeinde, weil ihr sagt, ja, der Glaube rettet, der Glaube an Jesus rettet. Und wer glaubt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet, steht in der Bibel. Wow, wie cool. Und ja, ihr steht im Glauben, aber Gott will, dass euer Glaube wächst, dass er zunimmt. Glaube ist wie ein geistlicher Muskel, den ihr trainieren könnt. Und ebenfalls dort auch, was sind die Trainingsgeräte, die man benutzt, um den Glauben wachsen zu lassen? Wiederum das Wort Gottes, das Gebet, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und die Gemeinschaft untereinander, die Gemeinschaft miteinander. So wächst unser Glaube. Und auch, indem wir das tun, was Glaube erfordert. Es gibt nämlich einen großen Unterschied. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber mir begegnet das immer wieder. Es gibt einen großen Unterschied zwischen denen, die etwas mit Gott erleben und denen, die nichts mit Gott erleben. Oft begegnen mir Menschen, die sagen so, ich habe noch nichts erlebt mit Gott, ganz real noch nicht. Also ich glaube zwar, dass Gott echt ist und dass er und ich habe Jesus angenommen in mein Leben, als meinen Retter, als meinen Herrn, aber erleben tue ich ihn nicht. Und der Unterschied zwischen denen, die etwas mit Gott erleben und denen, die nichts mit Gott erleben, ist, dass die, die etwas mit Gott erleben, dass sie etwas tun in ihrem Leben, was Glauben erfordert. Das ist wie mit einem Mann, der Muskeltraining macht, mit so einem richtigen Muskelprotz, sagt man, ja. Also mit so einem Typen, der ins Fitnessstudio geht und an den Geräten trainiert und so weiter. Wenn der zu Hause sitzt, an seinem Fernseher, auf seinem Fernsehsessel oder so, ne, der merkt ja von seiner Kraft nichts. Da ist auch kein Unterschied bei ihm zwischen ihm und jemandem, der keine Muskeln hat. Aber wenn dann eine 100 Kilo schwere Hantel dort liegt und er dann aufgerufen ist und aufgefordert ist, diese Hantel zu heben und er das dann hochhebt, dann in dem Moment merkt er, dass er Kraft hat und dass er Muskeln hat. Und deswegen, wenn du noch nichts erlebst mit Glauben in deinem Leben, dann tu etwas, was Glauben erfordert. Und sehe dort hinein. Also, Glaube ist dazu angelegt, in deinem und meinem Leben zu wachsen. Der 4. Schlüsselvers, den ich euch zum Abschluss mit reingeben möchte, das ist aus Jakobus Kapitel 1, Vers 2. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Wie soll das möglich sein? Wie kann man sich freuen? Wie kann man sich freuen, wenn man Schwierigkeiten hat im Leben? Wie kann man sich freuen, wenn Anfechtungen da sind? Probleme, vielleicht auch Streit. Wie soll das möglich sein, mit Freude da reinzugehen? Gott lässt Probleme und Leid in deinem Leben zu. Leid, Schwierigkeiten und Probleme gehören zur Nachfolge dazu. Gott will, dass das in deinem Leben ist, damit du wächst im Glauben. Gott lässt es zu. Nicht alle Angriffe, nicht alle Probleme, Anfechtungen sowieso nicht. Gott verführt niemanden zum Bösen und er selber wird auch nicht verführt. Das meine ich damit nicht. Aber wenn Probleme kommen und wenn Anfechtungen in deinem Leben zugelassen werden, und Jesus hat es gesagt, es ist unmöglich, dass keine Anfechtungen kommen. Aber Gott macht es so, dass die Anfechtungen ein Ende haben und dass ihr überwinden könnt. Und dennoch, Gott lässt Probleme und Schwierigkeiten auch zu. Und die aktuelle Situation auch, in der wir uns befinden, das lässt Gott sogar zu. Wir beten dafür, dass die Corona-Krise ein Ende hat. Wir beten dafür, dass wir überwinden, auch in dieser Phase. Aber Gott lässt es zu. Und er will, dass unser Glaube dadurch gestärkt wird. Und dass wir zu den Menschen werden, die er in uns gesehen hat, als er uns in sein Reich gerufen hat. Diejenigen von euch, die Kinder haben, die wissen das. Wir können nicht alle Probleme und Schwierigkeiten von unseren Kindern fernhalten. Und der gute Vater im Himmel weiß das auch. Und es ist noch nicht mal gut, wenn wir Probleme von unseren Kindern fernhalten. Es ist gut, wenn unsere eigenen Kinder auch Schwierigkeiten und Probleme zu überwinden haben. Wenn wir so sind wie diese sogenannten Helikoptereltern, die um ihre Kinder herumfliegen und jedes Problem beseitigen, bevor es irgendwie in die Nähe ihres Kindes kommt. Diese Kinder, die werden nicht stabil und stark im Leben sein. Die werden große Schwierigkeiten haben, emotional stabil zu sein. Die werden bei jedem kleinen Wind, der kommt, niedergestreckt werden. Und es wird etwas mit ihnen machen. Aber wenn du das erlebst und auch als geistliches Kind, dass Gott dich auch Schwierigkeiten aussetzt, weil er dir vertraut und weil er gemeinsam mit dir da durchgeht und weil er dir zeigen will, wie er überwinden kann mit dir und wie dein Glaube überwinden kann, dann wirst du auch wachsen im Glauben und dieser Muskel wird trainiert werden. Also Leid, Schwierigkeiten und Probleme gehören mit dazu. Und dann in Epheser Kapitel 6, Vers 13 steht dieser gewaltige, starke Vers. Ganz am Ende, wo wir eben aufgefordert werden dazu, den Schild des Glaubens zu nehmen und das Schwert des Geistes, damit ihr das Feld behalten könnt, steht dort, damit ihr das Feld behalten könnt und dann alles überwindet, alle Furcht überwindet. Sag mal alles, 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 alles. Nicht nur ein wenig, nicht nur die leichten Schwierigkeiten, nicht nur die leichten Probleme, sondern alles überwinden. Und dazu ist der Glaube in deinem Leben da. Und ich möchte euch heute Morgen, liebe FCG und alle, die auch zu Hause mit dabei sind, ich möchte euch noch einmal ganz herzlich ermutigen, dass ihr neu Glauben ergreift, auch gerade für diese Phase, in der ihr seid und in der wir auch insgesamt sind. Ich möchte, dass der Glaube unsere Herzen regiert und nicht, dass irgendwelche Schwierigkeiten überhand nehmen. Und wenn Probleme da sind, ergreife den Schild des Glaubens und nimm das Wort Gottes und stelle das Wort Gottes darüber. Ja, und noch einmal für uns alle einfach so auch als Ermutigung so in diesem Gottesdienst. Diese Krise, in der wir jetzt gerade sind, die wird ein Ende haben. Und wichtig ist, dass wir unser Herz bewahren. Das ist das Allerwichtigste. Bewahre vor allen Dingen dein Herz. Wenn Streit und Zwist in deinem Herzen da sind oder Furcht, was ich eben so oft erwähnt habe schon, wenn Furcht in deinem Herzen da ist, wegen irgendwelchen Dingen, die im Moment gerade in dieser Krise akut sind. Egal, was das ist, ob das die Impfung ist oder ob das das Virus selber ist oder ob das die Beziehungen sind oder die Masken oder was auch immer. Wenn Furcht da ist, verbanne die Furcht aus deinem Herzen. Verbanne die Furcht aus deinem Herzen, indem du das Wort Gottes nimmst, die Liebe des Vaters und er wird dich in alle Wahrheit hineinführen. Das Wort Gottes führt uns in alle Wahrheit. Der Heilige Geist selber führt uns in alle Wahrheit hinein. Okay? Ja? Dann lasst uns doch zum Abschluss gemeinsam aufstehen. Und ihr Musiker, ihr dürft gerne kommen. Wir haben jetzt zum Ende dieser Predigt auch die Möglichkeit, dass alle die im Livestream mit dabei sind, dass die in der Gebetshotline mitmachen. Ihr kennt das schon, könnt Gebetsanliegen selber hineingeben. Dann wird hier für euch vor Ort gebetet, so habe ich das richtig verstanden, oder in der Gebetshotline. Und alle diejenigen von euch, die durch diese Botschaft heute Morgen angesprochen sind, und gerne darauf reagieren wollen. Ihr dürft nach dem Gottesdienst hier vorne hinkommen. Das Gebetsteam ist da. Und wir können gemeinsam dafür beten, dass Durchbrüche in eurem Glauben geschehen, dass Furcht euer Herz verlässt und dass ihr neu eingewurzelt werdet von Gott. Und wenn vielleicht ganz real Probleme da sind, welcher Natur auch immer, dass wir hier gemeinsam dafür beten können und gemeinsam mit euch im Glauben stehen, um diesen siegreichen Glauben in eurem Leben wirksam werden zu lassen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du da bist und dass du unsere Herzen immer wieder neu mit deinem Wort und mit deiner Liebe erfüllst. Danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Und diese Versöhnung erleben wir, Jesus, jeden Tag aufs Neue. Und heute bete ich, dass du in unseren Herzen, Herr, neu diesen Funken und dieses Feuer des Glaubens entfachst, damit wir zunehmen und wachsen. Wir wollen das wirklich, Jesus. Wir machen unsere Herzen auf dafür, Herr. Verschließen unsere Herzen nicht davor. Oder so wie Jan vorhin gesagt hat, dass wir Masken vor dem Herzen tragen. Das wollen wir nicht, Herr. Unsere Herzen sind offen. Unsere Herzen sind offen. Und wir laden Glauben, Herr, ganz neu ein, von uns Besitz zu ergreifen. Danke, Herr, dass du uns führen wirst. Halleluja. Amen.